springen dann auch gleich ins kalte. Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Spreegebrabbel, der Folge Nummer 7. Diesmal über den Wassersport und den Klimawandel. Da kennt sich ja Martina Müller sehr gut drin aus. Ich bin Philipp Sack und wir springen dann auch gleich ins kalte Wasser mit der Frage Wassersport. Da sind wir beide begeistert dabei und segeln gerne. Was macht denn den Reiz aus?
Wassersport, Segeln, das ist der Reiz deswegen für mich. Du hast halt, wenn du gestresst bist, dann aufs Boot steigst und die Weite und den Horizont siehst, das Wasser siehst, was eine Weite auch im Blick gibt, da ist eigentlich schon Urlaub. Und das ist das, was das den Reiz am größten macht. Aber nicht nur das, sondern das ist wirklich ein Ort, wo ich finde, wo man die Seele baumeln lassen kann, wo der Reiz darin besteht, dass du auch das Gefühl hast, die Lungen richtig mit Sauerstoff füllen zu können. Mehr noch, als wenn du in den Wald gehst. Am Wasser ist noch mehr Sauerstoffgehalt vorhanden, was dann auch wirklich der Fall ist. Das ist der Sauerstofflieferant überhaupt. Beim Segeln der Reiz, sich lautlos fortbewegen zu können. Lautlos, ohne Motorgeräusch. Und sich den Wellen und auch den Winden hingeben zu können. Und sich darauf einzulassen. Sich da immer wieder anpassen zu müssen.
Also ganz lautlos habe ich das aber nicht in Erinnerung. Es gluckert schon ganz schön und der Wind, den hört man dann auch in den Ohren. Das macht doch aber, also ich lasse mich ja manchmal ganz beruhigend, dass man auch die Wellen noch so ein bisschen abplätschern, gerade wenn man dort im Anker liegt. Aber wir haben ja auch gemerkt, beim Segeln, da ändert sich ja was. So nicht nur beim Segeln, sondern das Klima. Also nicht nur wir, auch Experten haben das gemerkt, es gibt den Klimawandel und Klimaanpassung. Was bedeutet das denn jetzt für den Freizeitskipper, für den Wassersport? Was muss man da irgendwas beachten? Ändert sich da was?
Naja, also ich hatte ja schon eingangs gesagt, das Schöne ist am Segeln an sich, dass man sich jederzeit auf die Wetterbedingungen anpassen muss. Das ist das Positive daran. Das, was jetzt im Moment passiert, ist das, dass wir uns an den Klimawandel anpassen müssen. Also das, was sich da an neuen Bedingungen auftut. Man kann sagen, dass die Extremwetterereignisse mehr werden, dass der Regen stärker wird, vielleicht auch länger andauert, dass die Hitze stärker wird, auch länger andauert. Und da haben wir wieder eine Notwendigkeit, als Bootsfahrer uns an die Gegebenheiten anzupassen. Also wir müssen, wenn ich von Wetterereignissen rede, Extremwetter spreche, dann geht es darum zu schauen, wie sind die Wetterlagen? Noch viel mehr als vor Jahren noch lässt sich nämlich das gar nicht so gut vorhersagen. Selbst wenn man die Wettervorhersagen von unterschiedlichen Wetter-Apps vergleicht, dann gibt es immer sehr unterschiedliche Meinungen. Denn es kann sein, dass sich die Wetterlage lokal total anders entwickelt als vorhergesagt. Das heißt, wir haben es auch zu tun mit länger anhaltenden Wetterbedingungen. Zum Beispiel hoher Seegang, also Starkwind, der hält viel länger an. Das heißt, es kann dir blühen, dass du mit dem Segelboot unterwegs bist oder auch mit anderem Motorboot unterwegs bist und plötzlich, oder nicht nur plötzlich, sondern du hast zu tun mit langen, starken Winden. Du kommst also gar nicht aus dem Hafen raus. Auf der anderen Seite kann es dir passieren, dass das Hochdruckgebiet so lange andauert, dass es heiß ist, dass aber auch damit einhergeht, dass kein Wind mehr vorhanden ist, dass also tagelang, vielleicht auch wochenlang Flaute herrscht. Also das ist das, wo sich Bootsfahrer unbedingt anpassen müssen, indem sie noch stärker auf die lokalen Wetterprognosen schauen und sich dann eben gegebenenfalls darauf einstellen, dass sich plötzlich auch Wetterlagen ändern.
Du hattest vorhin noch den Regen angesprochen. Das ist ja eigentlich für den Wassersport egal, weil das ist ja sowieso im Wasser, oder? Wenn es dann anfängt zu regnen oder Starkregen, kann es irgendwas auch...
Naja, also Starkregen an sich ist ja für den Segler wirklich egal. Also weil normalerweise hat man Regenkleidung, man muss sich anpassen, ja, aber das hat jetzt mit Klimawandel nicht so wahnsinnig zu tun, das gab es schon immer. Was aber jetzt passiert ist, wenn es Starkregen gibt, dann kommt es zu Hochwasser. Das heißt, der Regen ist so stark, dass die gesamte Infrastruktur, vor allen Dingen in den Häfen, nicht mehr ausreicht, um das Wasser abfließen zu lassen. Das heißt, das sind noch Bilder, die im letzten Jahr vielleicht noch im Kopf sind, die die Hörer noch im Kopf haben, von der Ostsee, als eben Starkregen war, Hochwasser war, standen Steganlagen unter Wasser, es wurden Steganlagen weggetrieben, Boote sanken in den Häfen, die an sich festgemacht waren und festgezurrt waren. Das sind alles Folgen, die jetzt zu erwarten sind und auf die man sich einstellen muss und an die man sich anpassen muss. Als Bootsfahrer, dass man guckt, sich auch lokal orientiert, was ist da für eine Wetterlage? Ist es so, dass ein Hafen, wo mein Boot liegt, von Starkregen betroffen sein kann? Ist es da in diesem Gebiet, wo ein hohes Risiko besteht? Also muss ich noch stärker aufmerksam sein, noch aufmerksamer sein als bisher, um zu sehen, wie die Situation vor Ort ist. Denn ich habe als Eigner natürlich die Verpflichtung, mich darum zu kümmern, dass mein Boot sicher festgezurrt ist, festgemacht ist.
Ist es nicht auch so, dass da der Wind einen besonderen Einfluss hat? Also die Ostsee, kennen wir, ist ja sozusagen das Gewässer vor der Tür hier von Berlin, ist ja eigentlich kein Gezeitengewässer. Aber bei starken Windverhältnissen kann es dann, das drückt das Wasser ja auch mehr in die Buchten rein. Wird das noch mehr werden? Wird das Wasser dann noch stärker zunehmen? Also die Fluten noch länger anhalten?
Ja, man weiß es natürlich nicht, aber es ist davon auszugehen, dass sich auch solche Extremwetter steigern, dass es mehr von diesen stark und lang anhaltenden Winden gibt. Natürlich hat das dann die Folge, dass der Wind das Wasser, das Meer an Land drückt und damit auch Hochwasser entsteht. Das ist auf jeden Fall gegeben und je wärmer es wird, je stärker die Wassertemperaturen zunehmen, desto extremer wird es auch oder desto stärker zu erwarten ist, dass solche Extremwetterlagen zunehmen. Also dazu gehört eben auch starker Wind, stark Regen. Das sind solche Gefahren und so Risiken, mit denen wir rechnen müssen.
Windhosen gehört doch, glaube ich, auch dazu. Tornados oder Windhosen, ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt in Deutschland. Hurricane ist es nicht, das ist etwas, was so in den, glaube Hawaii, Südsee, das Phänomen benannt wird, aber von Windhosen, Tornados, liest man ja auch immer mal wieder, ist das auch eine Gefahr?
Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, denn es hat jetzt in diesem Sommer die ein oder anderen Windhosen gegeben. Habe ich selber noch nicht erlebt, möchte ich auch nicht, aber das ist auch sowas, wo man als Bootsfahrer auf jeden Fall mit zu rechnen hat. Deswegen, wie gesagt, man muss einfach gucken, wie ist die Wetterlage vor Ort, wie entwickelt sich Wetter, welche Vorhersagen gibt es. Man muss also verschiedene Apps auch vergleichen, auch sich mit lokalen Wetterstationen auseinandersetzen, was da gerade für eine Situation vorherrscht.
Also was ich ja spannend finde, weil das ist ja auch so dein Fachgebiet mit, ist ja die PR-Arbeit, die Öffentlichkeitsarbeit auch für Tourismusgebiete und auch für den Wassersportgebiete oder Wassersportareale, ich weiß gar nicht. Für die Ostsee hattest du sowas mal, was war das? Du hattest so einen Tourführer.
Genau, für Segler und für Motorbootfahrer, ein Turnführer, das war entlang der gesamten südlichen Ostseeküste. Und das war aber jetzt kein, da war die Klimaanpassung beziehungsweise das Extremwetter spielte da noch keine Rolle, weil das ist schon länger her, ein paar Jahre ist das her und das ist ja jetzt erst so, dass man diese Extremwetterereignisse beobachtet und dass man auch von der Forschung her sagt, sowas wird zunehmen.
Meinst du denn, dass man den mit, also die Orte oder die Gemeinden oder die Betreiber von Marinas, dass man denen jetzt irgendwas raten oder dass sie sich irgendwie Änderungsmaßnahmen vornehmen müssten oder irgendwie anders agieren müssen, wenn das Klimawandel den Wassersport betrifft?
Marinas und Hafenbetreiber sind auf jeden Fall aufgerufen, beziehungsweise auch Kommunen, wenn ein Hafen in kommunaler Hand steckt. Die sind aufgerufen zu gucken, erstens, wo liegt mein Hafen? Wo liegt der Hafen? Ist das im Risikogebiet? Ist das betroffen von gegebenenfalls Starkregen? Ist das betroffen auch, und das ist ganz wichtig, von Hitze, von langen Hitzeperioden, weil in Brandenburg, wenn man Binnengewässer betrachtet, Brandenburg gehört zu den heißesten Regionen Deutschlands, da kann es eben passieren. Wir reden ja nicht nur von der Ostsee, sondern eben auch von Binnengewässern.
Da ist doch gerade jetzt bei Prerow der neue Nothafen, also das war ja jahrelang mal irgendwie in Diskussion. Wir hatten auch das Problem, dass wenn man dann um die Ostseeküste langsegelt, dass es gar keine Zwischenetappe gibt, weil dieser Hafen war mal auf, mal zu, mal nicht da, mal weg. Jetzt wird da ein neuer Nothafen gebaut. Ich glaube, der soll demnächst auch fertiggestellt werden. Mit einer riesen langen, ich glaube, der längsten Seebrücke der Ostsee. Gibt es da irgendwie so einen Schutz dafür oder ist da irgendwas? Oder muss man da durch die pralle Sonne dürrend?
Ja, genau. Das ist nämlich auch das nächste Problem. Wir haben eben von Starkregen gesprochen, von Hochwasser. Die andere Seite betrifft natürlich diese langen Hitzewellen. Das erleben wir jetzt gerade hier im Sommer. Es ist heiß und wenn man jetzt bedenkt, was so Häfen oder was eben dann Tourismusorganisationen oder Kommunen machen können, wenn ich jetzt an diese lange Seebrücke denke, wird mir jetzt schon schummrig, wenn ich darüber laufen muss und keinen Hitzeschutz habe. Das heißt, hier geht es ganz extrem darum, dass die Hafenbetreiber dafür sorgen, dass eine Beschattung vorhanden ist, dass die Menschen, die ja, in die meistens gerne Häfen kommen, um so Häfen zu besuchen, das ist ja eine Tourismusattraktion und so eine lange Seebrücke eh. Dann geht es darum, dass da genug Raum ist, dass man sich mal hinsetzen kann, in den Schatten einen Moment verweilen kann, wenn es so eine starke Hitzeeinstrahlung gibt.
Das ist ja, wenn man so einen Wetterbericht anguckt, egal welche Apps, wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt mehrere, dann gibt es ja mittlerweile viele Sachen, die angegeben werden, von Pollenbelastung, von nicht nur Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit, auch UV-Index. Wird das auch stärker? Ist es dann auch sozusagen nicht nur Hitze, sondern auch eine stärkere UV-Belastung, denen dann die Wassersportler ausgesetzt werden?
Auf jeden Fall. Und da empfiehlt es sich meines Erachtens, das passiert aber, also ich wüsste nicht wo, passiert viel zu wenig, dass die Häfen in den Häfen zum Beispiel Checklisten für die Bootsfahrer verteilt werden oder ausgehängt werden, was man bei großer Hitzeeinstrahlung unternehmen muss, dass man sich da daran anpasst. Unter anderem eben auch UV-Schutz für die Haut, das wird auf jeden Fall extremer werden, aber auch Verhalten, das heißt tatsächlich Sonnenschutz und Trinken. Genug trinken. Das hört sich erstmal banal an. Es gibt aber immer wieder Fälle und es gibt eben gerade durch die Hitze viele Gesundheitsrisiken und auch Gefährdungen, sogar Tote teilweise, sodass das wohl ein wichtiger Faktor ist. Und da kann man als Hafenbetreiber auf jeden Fall auch was tun. Nicht nur das, sondern wenn man bedenkt, dass die UV-Strahlung stärker wird, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf das Material der Boote. Das heißt, wenn hier GFK stark mit UV-Strahlen bestrahlt wird, dann wird sich das natürlich auch auswirken, dass das Material leichter oder schneller beansprucht wird und überstrapaziert wird. Das betrifft nicht nur das Material über Wasser, sondern auch das Material unter Wasser. Denn wenn man auch hier bedenkt, die Wassertemperatur ist hoch, dann kann es dazu führen, dass sich der Algenbefall am Unterwasserschiff noch stärker festsetzt, sodass das Antifouling irgendwann auch nicht mehr wirkt. Also auch hier ist für die Bootsfahrer oder kann man natürlich auch als Hafenbetreiber Hilfe leisten oder beziehungsweise Informationen geben, was man nun tun kann.
Muss man vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht Bootsfahren, sagen, was so ein Antifouling ist am Boot. Das ist die Farbe da, mit der das Unterwasser gestrichen wird und das möglichst jedes Jahr und was den Bewuchs mit Muscheln und Algen und Moos und habe ich was vergessen? Seesternen, Seepocken und so weiter, nee, Seesterne natürlich nicht, verhindern soll. Da gibt es, glaube ich, giftige Sachen, also das müsste dann giftiger werden, intensiver werden und das wäre natürlich dann wahrscheinlich auch nicht gut fürs Wasser.
Nee, das heißt also hier, also die ganze Wassersportindustrie ist im Grunde jetzt gerade gefragt. Also Anti-Fouling noch mehr, weil es sowieso gegen Umweltschutzrichtlinien und sowas spricht. Das heißt, hier muss in der Forschung, muss auch in der Materialherstellung überlegt werden, was kann man an Materialien entwickeln, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Und das betrifft natürlich das Material oberhalb, also GFK aus dem Bootsbau, als auch die Farben, die im Moment verwendet werden. Ne? Das muss ganz neu gedacht werden. Und daran muss man sich einfach jetzt anpassen. Und da besteht wirklich dringender Handlungsbedarf aus meiner Sicht.
Da hätte ich eine wunderbare Idee, wenn ich das vergleiche, die Boote in den Mittelmeergewässern und die hier in Ost- und Nordsee. Hier gibt es keine Biminis, diesen Sonnenschutz, diesen wunderbaren, den die Boote da haben. Also wenn jemand eine Geschäftsidee sucht, Bimini-Bau an der Ostsee ist wahrscheinlich das blühende Geschäft für die Zukunft.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Boote sind einfach nicht so dafür ausgestattet, aber das wird kommen. Auch das wird ein Moment sein, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Klaro. Ich meine, wir haben jetzt so viel gesprochen von allen Anpassungen, muss ich tun, Klimawandel, die Klimakrise, man kann eben was tun. Man kann selber noch mehr darauf achten, achtsamer sein, achtsamer mit der Umwelt, aber auch mit sich umgehen und sich selber anschauen und prüfen, wo kann man sich anpassen. Also wo kann man seinen Beitrag dazu leisten, dass das nicht so, dass die Klimakrise noch stärker wird.
Hast du dafür irgendwie eine Stelle oder irgendwo eine, gibt es da irgendwas, wo man sich informieren kann? Also dass man, was kann man, also ist klar, Autofahren, Gase, alles Mögliche, ist wahrscheinlich wirklich klimaschädigend. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Tipps, die man befolgen könnte? Oder eine Stelle, wo man sich informieren kann? Oder gibt es irgendwo, packen wir nachher noch einen Link unten in den Podcast?
Na, es gibt ja zu unterschiedlichen Bereichen, gibt es ja unterschiedliche Maßnahmen und unterschiedliche Hinweise, denen man folgen kann. Also was zum Beispiel mit dazu gehört, das ist die sogenannte NINA-Warn-App. Die gibt durch, oder wenn man sich die installiert, bekommt man eine Warnmeldung, wenn die Hitzeeinstrahlung zu groß wird und wenn der Starkregen auf einen zukommt. Das ist zum Beispiel was. Also die NINA-Warn-App fällt mir da ein. Es fällt mir aber auch ein, dass es gibt so Schattenspende-Kampagnen, wo man von dem Umweltbundesamt, wo man schauen kann, was kann man tun, wenn die Hitzeeinstrahlung zu stark ist. Das ist was auch möglicherweise für die Hafenbetreiber interessant ist, dass sie informieren, was kann man tun, was können die Bootsfahrer, die Liegeplatzinhaber oder auch die Besucher von Marinas tun. Das sind so zwei wesentliche Dinge, die mir einfallen. Ich weiß nicht, die Wetter-Apps sind ja allzeit allumfassend bekannt. Vom DWD, die Wetter-App und so weiter. Da gibt es ja unzählige, die man hier einsetzen kann. Auch Windfinder und Windy, das sind alles Apps, die Wetterlagen vorhersagen.
Wir stehen nicht in werbender Verbindung und kriegen kein Geld, wenn ihr jetzt diese herunterladet, aber ihr werdet vielleicht die gleichen Erfahrungen machen wie wir auch. Es ist so ein bisschen, wie nennen wir das, Wetter-App-Bingo, weil man kann dann auswürfeln, welche möchte man gerne haben, welche ist es, die Sonne, der Regen, der Starkwind, die unterschiedlichen Meinungen. Aber das hat man schon angesprochen. Jedenfalls finde ich das sehr spannend, dass wir auch bei Sportarten, also Wassersportarten, vom Klimawandel betroffen sind und uns da irgendwie mit beschäftigen müssen, Änderung vorzunehmen. Also das ist irgendwas wird sich ändern, wir müssen was ändern, damit der Tourismus auch attraktiv bleibt.
Ja, ich finde einfach, ja, man muss sich anpassen. Wir kennen das vom Segeln, wir passen uns dauernd an, wir passen uns an die Windbegebenheiten, Wetterbedingungen an. Genauso ist es mit unserer Umwelt. Wir müssen uns daran anpassen, an den Wechsel, an den Wandel. Aber eines zählt, dass wir uns den Spaß an dem Segeln, am Bootsfahren nicht vermiesen lassen, sondern einfach offen bleiben, um die gegebenen Situationen oder die sich verändernden Situationen auch aufzunehmen und zu gucken, was kann ich da selber auch machen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für unseren Podcast, dass man sich den Spaß am Wassersport bewahren lassen sollte. In dem Sinne würde ich jedem wünschen, der zugehört hat, drückt auf das Like-Button, geht segeln und freut euch des Wassersportes. Vielen Dank, Martina, für das nette, informative Gespräch. Unser Podcast kann man auch abonnieren, da unten gibt es irgendwo Links und da draufklicken und weitersagen.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann, wiederhören. Freuen, wenn wir euch das nächste Mal zur nächsten Folge wieder begrüßen könnten. Bis dann, alles Gute.